Hand, Fuß, Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hand, Fuß, Mund. Wenn ihr letzte Woche schon eingeschaltet habt, dann habt ihr bereits die erste Hälfte des schönen Interviews mit Caroline Wulff und Tim Germadonk gehört. Die beiden sind Psychologen an der Universitätsklinik Düsseldorf und arbeiten im speziellen Bereich der Kinderonkologie. Netterweise haben sie sich unseren Fragen gestellt und da ist ein richtig, richtig cooles Gespräch bei rausgekommen. Das Gespräch ging relativ lang, sodass wir uns entschieden haben, das Interview auf zwei Teile aufzuteilen, sodass ihr, wenn ihr die erste Hälfte noch nicht gehört habt, von mir den Rat bekommt, gerne nochmal zurückzugehen zur letzten Folge, dort einzusteigen und an diesem Punkt weiterzumachen. Ansonsten bleibt mir nichts weiteres übrig, als euch viel Spaß zu wünschen mit der zweiten Hälfte dieses sehr spannenden Interviews.
Das möchten wir nach der Sendung einmal bitte besprechen.
Ja, da können wir dann über Details sprechen.
Vielleicht einmal noch zurückzukommen auf die Geschwisterkinder. Aha. Die sind ja wahrscheinlich sowieso so ein eigenes Kapitel, sind wahrscheinlich auch schwerer zu fassen, weil man sie weniger vor der Nase hat. Der Patient liegt entweder auf der Station oder kommt in die Ambulanz, wo man ihn immer wieder greifen kann. Die Angehörigen sind auch zum Großteil oder zur Hälfte dabei, wenn es um die Eltern geht. Aber die Geschwisterkinder, die ja, ist ja auch so ein eigener Begriff der Schattenkinder, die ja schon sehr unter gerade so einem Geschwisterkind mit einer chronischen Erkrankung auch leiden können, die habt ihr ja nicht so an der Hand. Und die, sich um die zu kümmern, stelle ich mir ganz schwierig vor.
Mhm. Ja, es ist auch, definitiv. Trotzdem fragen wir da immer wieder nach und ja, aktuell ist es natürlich sehr schwierig, aber sagen auch, dass sie immer gerne mit herkommen können, auch immer, wenn jemand stationär liegt, dass ganz wichtig ist, dass man auch mal mit ihnen spricht, wir Termine vereinbaren, die Eltern fragen, da versuchen den Kontakt einfach aufzubauen und die nicht aus den Augen zu verlieren und auch da wieder, da klappt es mal bei den einen besser, mal bei den anderen auch nicht so gut. Aber wir haben auch einfach ganz tolle Angebote für die Geschwisterkinder, wie Freizeiten, die angeboten werden, wo man sich nur auch auf sie konzentriert, wo sie auch mit anderen Geschwisterkindern zusammen sind, die Ähnliches auch erleben. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig für die, dass sie auch nochmal einen eigenen Raum bekommen. Was wir auch immer dazu sagen ist oder was wir auch empfehlen den Eltern, dass sie schauen, dass wenn da jemand jetzt im Krankenhaus ist, dass das Geschwisterkind einfach einen Ansprechpartner hat, einen Vertrauten, das mag eine Freundin sein, das mag die Tante sein, der Opa, dass er einfach oder diejenige einfach einen festen Ansprechpartner hat, wo er sich öffnen kann und wenn Mama und Papa mal nicht da sind mit Schwester oder Bruder und ja, da eben dann einen Anlaufpunkt eben bekommen.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Was wir den Eltern auch nicht immer empfehlen, ist, sich ganz feste Geschwisterzeiten zu nehmen. Ne? Mhm. Die Eltern sind ganz viel bei uns auf Station, werden oft ja mit aufgenommen, die Mutter oder ein Vater, und fehlen dann in dem Moment auch zu Hause. Und dann sagen wir auch ganz klar, bitte einmal in der Woche mindestens eine Stunde, wo es dann heißt, und jetzt mache ich mal nur was mit dir als Geschwisterkind. Ne? Wir gehen mal ein Eis essen. Du hast jetzt mal Mama-Zeit und die auch ganz bewusst benennen. Das muss gar nicht lange sein, das muss aber bewusst sein. Die Kinder müssen merken, jetzt hat die Mama mal nur für mich Zeit. Und da muss das Handy auch ausbleiben. Und da darf auch kein Anruf vom Krankenhaus kommen, wo man dann wieder weggerufen wird. Sondern das muss dann vielleicht der Partner in dem Moment abfangen können oder eine Großmutter oder irgendwer, der gerade auf das Kind im Krankenhaus aufpasst. Weil diese Zeiten müssen auch ganz, ganz bewusst für die Geschwisterkinder gegeben werden. Und das sagen wir den Eltern, das klappt eigentlich immer ganz gut, wenn die Eltern das ganz bewusst machen. Und Ich glaube, was man aber einfach nicht verhindern kann, ist, dass die Kinder natürlich weniger Aufmerksamkeit bekommen und leider da auch oft ein bisschen hinten unterfallen und sich vernachlässigt fühlen. Das ist leider oft so in dieser Phase. Aber viele Familien kriegen das auch sehr gut hin, muss man auch sagen. Und schaffen das da auch gut, die Familie im Blick zu halten, wo dann der Vater viel mit den Kindern macht, wenn die Mutter bei uns im Krankenhaus ist oder andersrum.
Ich finde, man merkt, wenn man den Kreis der Beteiligten, andere Verwandte, andere Kinder erweitert, dann rücken dann doch irgendwie die Eltern auch dann sehr in den Mittelpunkt des Themas, natürlich neben dem Patienten, dass die auch irgendwie, ja, umso besser die funktionieren, wahrscheinlich umso hilfreicher sind, um das Ganze irgendwie zu bewältigen. Wie sind denn so eure Erfahrungen? Es ist ja leider nicht immer so, dass Eltern untereinander sich noch gut verstehen. Findet ihr gerade so Situationen, wo Eltern sich eben nicht mehr so gut verstehen, besonders herausfordernd oder problematisch?
Ja, wobei das ja auch immer drauf ankommt. Viele Eltern sind im Privaten irgendwie vielleicht verstritten und schaffen es aber im Krankenhaus auch wieder gut zu funktionieren und die Rolle der Eltern nochmal gut einzunehmen. Und natürlich ist es aber, glaube ich, insgesamt für das Kind sehr belastend, wenn die Eltern sich streiten und das Kind dazwischen steht. Und da ist es wahrscheinlich unabhängig davon, ob das Kind jetzt krank ist oder gesund, ob wie die Eltern das Kind unterstützen können. Und das ist natürlich für uns ganz, ganz schwierig, wenn wir merken, es gibt irgendwie familiäre Probleme in der Familie und dann kommt noch eine Erkrankung mit ins Spiel und noch ein Stressor, der dann noch mehr rumrührt. Das wird immer schwierig. Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist natürlich, dass die Eltern sich in der Therapie aus den Augen verlieren, was sehr schnell vorkommen kann, dadurch, dass man einfach auch räumlich getrennt ist, zeitlich getrennt ist. Das versuchen wir auch durch Tricks aus der Paartherapie ein bisschen zu vermeiden und die Eltern auch immer wieder zu ermutigen, kommen Sie vielleicht mal zusammen zu uns ins Gespräch, sprechen Sie untereinander bitte auch viel, aber verlangen Sie auch nicht zu viel von Ihrem Partner. Ne? Ihr Partner kann Sie in dem Moment nicht komplett auffangen, weil er in derselben Situation ist, und da einfach zu gucken, dass das Paar und die Eltern funktionieren als Paar, ist für uns eine riesen Herausforderung. Aber auch ganz, ganz, ganz wichtig, einfach weil das auch für den Patienten extrem wichtig ist, dass man beide Elternteile für sich hat und die beide auch für einen da sind in dem Moment.
Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der leider viel besser laufen könnte. Ich will den Eltern keinen Vorwurf machen, das klappt ja leider nicht immer. Man hat das ja nicht immer im Griff, aber auch wir von ärztlicher Seite machen immer wieder die Erfahrung, dass wenn die Eltern, auch wenn sie sich vielleicht privat nicht gut verstehen, so im Kümmern um das kranke Kind sich irgendwie zusammenreißen und sich dann doch versuchen, in ein Boot zu setzen, zumindest in diesem Aspekt, dass die Kinder davon sehr profitieren. Und genauso wie du gesagt hast, die merken Spannungen oder Gefühle bei den Eltern, wenn die traurig sind, so merken die es auch, wenn die Eltern sich streiten, und das belastet die natürlich auch extrem.
Total, total.
Was mich noch interessieren würde, weil wir viele Patienten, die dann irgendwann fertig sind mit der Therapie, ja auch dann nicht mehr so oft sehen in der Klinik, empfehlt ihr Patienten, dass sie dann auch zum Beispiel, nachdem so eine Krankheit besiegt ist, dass die dann auch noch weiter betreut werden? Zum Beispiel, wenn die jetzt auch nicht mehr in der Klinik sind, um mit euch unbedingt immer wieder zu reden, würdet ihr denen empfehlen, in gewissen Situationen auch noch ambulant einen Psychologen aufzusuchen zur Bewältigung von Traumata zum Beispiel?
Also das empfehlen wir schon auch häufiger, einfach aus dem Grund, dass das eben eine Extremsituation ist, eine Krisensituation über einen langen Zeitraum. Man wird ja aus seinem Alltag rausgerissen, muss sich neu orientieren, neu organisieren, auch mit allem drum und dran. Und dass das dann wieder ins Umgekehrte, in den normalen Alltag zu finden, ist dann wieder genauso eine Hürde und kann auch schwierig werden. Und wir empfehlen das definitiv, weil auch nach so einer Erkrankung, viele sagen, man funktioniert einfach in der Zeit, man macht das fürs Kind, man achtet nicht auf sich so viel und man ist einfach da und man funktioniert, und dann auf einmal ist das Kind zum Glück wieder gesund und man geht vielleicht auch wieder arbeiten und das kann auch wieder neue Probleme verursachen. Und
gibt es das, dass man, obwohl man zum Beispiel eine Erkrankung besiegt hat, danach trotzdem irgendwie in so ein Loch fällt?
Ja.
Also das ist sowas, was ich mir schon irgendwie vorstellen kann, was ein bisschen paradox ist, wenn man denkt, jetzt ist es doch irgendwie vorbei, jetzt müsste man ja wieder das Leben genießen. Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn eine Erkrankung lange dauert, dass man einfach auch da sich so sehr dran gewöhnt, dass das einem schon irgendwie zum Alltag wird und einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn das weg ist ganz und man da so irgendwo in so ein Loch fällt.
Ja, ja, also das ist, kann auf jeden Fall vorkommen. Ne? Also man kann sich vorstellen, man steht die ganze Zeit unter Anspannung, unter Strom und dann irgendwie soll es weg sein und auch wieder die Rollen zu finden, ne? Die komplette Mutterrolle mit allen Kindern und mit dem Partner und dann kommt auch wieder der Job und also das ist schon auch eine Herausforderung, wieder in die ganz andere Richtung auch, wenn man das so sehen mag. Und ja, auch als Familie wieder zusammenzufinden, kann da auch eine Hürde sein. Und ja.
Ja, und was auch spannend ist, ist ja natürlich, ihr als Ärzte brieft die Eltern ja auch sehr auf ihre Kinder zu achten, sehr sensibel drauf zu gucken, hat das Kind vielleicht Kopfschmerzen, kriegt das Kind vielleicht Nasenbluten, sind das Anzeichen, ja, vielleicht Fieber ein bisschen. Und das wieder loszuwerden, ist ja ganz schwierig auch für die Eltern, wenn die Erkrankung vielleicht ein Jahr her ist und derjenige bekommt Kopfschmerzen, dann würde eine Mutter, die das nicht durchlebt hat, oder ein Vater sagen, ja, trink mal ein bisschen mehr. Mhm. Und unsere Eltern, die kommen dann natürlich in die Klinik oder rufen mal eben an, was ja auch ganz, ganz gut ist, ne, dass die das machen. Aber was wir auch wirklich empfehlen und was, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll ist, ist eine Reha, eine familienorientierte Reha, wo die ganze Familie danach eine gewisse Zeit wegfährt, meistens 4 Wochen. Und um diesen Sprung, ne, von Klinikalltag, von Alltag mit einem kranken Kind wieder in den normalen Alltag zu finden, den einfach zu erleichtern und da einfach nochmal vielleicht mit Leuten zu sprechen, die das auch durchgemacht haben, und sich dann nochmal auszutauschen und dann nach der Reha mit neuer Kraft durchzustarten und zu sagen, jetzt haben wir das besiegt, jetzt ist dieses Kapitel vielleicht abgeschlossen für uns als Familie und ein neues beginnen. Aber das ist ganz, ganz schwierig und zieht viele lange nach sich.
Ich glaube, was man auch noch sagen muss, ist, dass es dann häufig auch ja in die Phase geht, ist mit Rezidivangst auch umzugehen. Also ist mein Kind wirklich gesund? Also kommt da vielleicht noch mal irgendwas oder wie sieht's aus? Ne, das schwingt ja auch immer ein Stück weit Angst dann auch noch mit. Also es hört ja dann nicht auf einmal abrupt auf. Das ist jetzt im onkologischen Bereich einfach, glaube ich, auch sehr, sehr speziell. Mhm. Und ja, das ist auch noch mal wieder eine ganz andere Herausforderung.
Und ich stelle es mir auch schwierig vor, du packst dein Kind 6 Monate, ein Jahr oder 2 Jahre, die Therapien dauern ja durchaus mal eine ganze Weile, packst das in Watte, tust alles, damit es ihm gut geht, damit es gesund wird, damit ihm nicht noch irgendwas zusätzlich zustößt, dann ist die Therapie vorbei, das Kind ist gesund. Einerseits, wie du sagst, die Sorge davor, dass die Erkrankung zurückkommt und dann aber auch dieses Loslassen und zu sagen, okay, das ist jetzt alles Vergangenheit und plötzlich klettert der auf einen 4 Meter hohen Baum und steht da oben und dann musst du sagen, okay, jetzt, ja, mach einfach, wie du lustig bist, versuch's, probier's aus, tu das, ohne jetzt sofort in diese Überprotektion wieder zu rutschen und zu sagen, nee, ich kann nicht zulassen, dass dir irgendwas passiert, ich muss dich vor allem beschützen und bewahren und dann aber daraus eine Beziehung zu machen, die auch sehr schwierig ist und sehr nicht vorteilhaft.
Kennt ihr das, wenn das passt, finde ich dazu, so ein Klassiker, finde ich, wenn Eltern mal mit ihrem Kind reinkommen in so ein Behandlungszimmer und man fragt einfach mal, wie geht's? Und dann sagen 99% der Eltern, ja, dem so und so oder der so und so geht's gut oder schlecht. Und dann sage ich manchmal, Nee, ich meinte sie, wie geht's Ihnen? Mhm. Und dann gucken die einen so an wie ein Auto, wie jetzt, also wie, also ich, also das ist ja nicht wichtig. Mhm. Und ja, das wird dann oft so runtergespielt und vernachlässigt. Manche Eltern kommen rein und sagen so, uns geht's gut, ja. Aber das ist zum Beispiel ganz selten. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Eltern natürlich sich nach ganz hinten stellen, was natürlich auch total normal und natürlich ist, aber auch natürlich dazu führen kann, dass die so viel Energie verbrauchen in so einer Phase, dass die danach selber krank werden. Ja,
das gibt's auch. Aber was ich auch ganz wichtig finde, wir haben jetzt über ganz viele negative Folgen gesprochen, ne, was so bleibt, so Ängste, die gleich bleiben oder so, dass man sehr produktiv ist. Aber was auch so eine Krebskrankheit oder so eine Krise, die man vielleicht als Familie bewältigt hat, aber auch mit einem macht als Familie, was wir auch ganz viel feststellen und was ich ganz schön finde, ist, dass sich der Blick aufs Leben ganz oft bei den Familien ändert. Und mir ganz viele Familien berichten, oh, früher war uns das immer so wichtig, dass die Schuhe direkt weggeräumt werden, wenn man reinkommt. Und dann erzählen wir die Familien, total egal, wir kommen nach Hause und dann spielen wir erstmal eine Runde. Und wir haben den Zoo noch nie so genossen, wie nachdem wir das wieder dürfen. Und ich am liebsten gehen wir mit unseren Kindern auf den Spielplatz und spielen Matsch mittlerweile. Und vielleicht auch der Fokus der Eltern, die vielleicht vorher sehr auf Karriere aus waren, die da sagen, och, der Job war jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das zu sehen, wie wichtig meine Kinder mir sind. Oder Schuldruck, der viel weniger wird. Also es gibt auch ganz, ganz viele positive Sachen, wo die Familien mir nachher berichten, Herr Germano, ich bin so froh, dass sich das geändert hat, dass dieser Blick, wir sind eine andere Familie geworden. Und das ist auch manchmal was ich Familien gleich am Anfang sage, wo ich sage, sie werden ihren Lebensblick ein bisschen verändern. Und das finde ich auch immer ganz positiv, was man so mitnehmen kann und merkt, was eine Familie und ein Paar und was mein Kind eigentlich alles schaffen kann. Und uns kann so schnell nichts aus dem Leben mehr hauen. Wir haben ganz schön viel durchgemacht und haben das ganz schön gut gemacht.
Ne? Und was für ein Glück, so eine zweite Chance erleben zu können.
Genau.
Und das dann auch zu nutzen.
Genau.
Und das nicht einfach zu sagen, ja, Papa geht jetzt trotzdem wieder 80 Stunden die Woche arbeiten und alles läuft wie vorher, sondern zu sagen, okay, wie du sagst, wir sehen das Ganze jetzt anders und leben auch anders.
Ja, und manchmal ist es, denke ich mir, manchmal ist es so traurig, dass man erst sowas erleben muss, um diesen Blick so umzuswitchen. Und das ist was irgendwie ich auch jetzt schon angenommen habe. Aber das ist auch wichtig, finde ich, einfach, dass man dann auch sieht, okay, die Krebserkrankung dieses Jahr, dieses halbe Jahr war ganz furchtbar, aber wir sind als Familie da auch ganz stark rausgegangen und sind auch ganz eng geworden und viel mehr zusammengewachsen. Und ich kann vielleicht mich mehr auf meinen Partner ganz, habe ich gemerkt, ich kann mich super drauf verlassen. Und dieses Selbstbewusstsein, was danach herrscht, das ist total schön zu sehen. Und das, finde ich, macht bei uns immer so schön, wenn wir in der Ambulanz sitzen und es kommen Kinder, die vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre aus der Therapie raus sind und fertig sind. Und mit denen zu sprechen, das ist immer der absolute Knaller. Also es macht immer richtig unglaublich Spaß zu sehen, wie die ihr Leben meistern und wie die damit umgehen und was da jetzt, was Bedeutung hat und was eigentlich keine Bedeutung hat. Das ist wunderbar.
Schön.
Was ich jetzt noch spannend finde, ist die Frage, man ist ja hier im Alltag dann mit sehr vielen schlimmen Dingen auch immer wieder konfrontiert. Man muss sich auch immer wieder um andere kümmern und man selber hat dann erstmal so Funkstille und man kann nicht so auf die eigene Stimme hören. Wie wichtig ist es für euch dann auch so die eigene seelische Gesundheit zu pflegen? Und wie macht man das eigentlich? Setzt man sich vor den Spiegel und spricht mit sich selbst? Oder?
Ja, das machen wir immer.
Jeden Morgen.
Ich muss immer mit einem Psychologen sprechen. Ach ja, da ist ja einer. Morgens beim Rasieren oder beim Haareföhnen. Nein, das war jetzt so ein Scherz, aber jetzt mal blöd gesagt, aber geht man als Psychologe oder sollte man als Psychologe auch zu einem Psychologen gehen und das regelmäßig in einem Gespräch austauschen und seine Erfahrungen teilen? Wie sind so eure Erfahrungen? Gibt es Kollegen von euch oder Leute, die ihr kennt, die das nicht machen und nicht auf sich aufpassen? Seid ihr vorbildlich und ihr müsst nicht so viel von euch selber privat erzählen, aber ich finde es einen interessanten Aspekt. Weil ich weiß zum Beispiel, bei Ärzte sind die schlechtesten Patienten, das sagt man ja so, weil Ärzte immer sagen, sie müssen dies tun, sie müssen das tun, aber bei sich selber mal sagen, ach nee, ich muss nicht zum Arzt gehen. Und das ist tatsächlich so eine richtige, Anführungsstrichen, Volkskrankheit unter den Ärzten, dass die auf sich selber ganz oft gar nicht achten. Und wie ist das bei den Psychologen?
Also bei uns nennt man das Supervision, in die man dann geht und dort eben auch besprechen kann mit Kollegen. Und es geht aber auch einfach mal im Büro.
Ganz
so,
viel.
So wie wir, ja. Das ist geht auch ganz unproblematisch. Und ich finde das super wichtig. Also der Austausch ist sehr wichtig, da nicht alleine mit zu bleiben, nicht alleine mit umgehen zu müssen, das nicht alleine auch verarbeiten zu müssen. Und wenn man dann keinen Kollegen im Büro sitzen hat, dass man eben sich ja jemanden sucht, einen Supervisor, einen Begleiter, das kann muss auch nicht jemand aus dem Fach unbedingt sein, aber einfach darüber mit jemandem zu sprechen. Im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis ist das sehr schwierig, weil da ja auch eine Belastung für den Gegenüber stattfindet. Also es sollte schon jemand oder jemand Spezialisiertes sein. Aber klar kann man auch mal mit einer Freundin drüber sprechen, aber eben ganz anders. Und um da was loszuwerden, ist so ein Supervisor wirklich Gold wert. Und ja. Man, ich weiß nicht, kann jetzt nur, bei uns wird das sehr gepredigt, dass man immer wieder auf sich selbst schauen muss, achtsam sein soll. Und da hat jeder so seine Tricks und seine Kniffe für. Ich fahre Fahrrad 20 Minuten zur Arbeit hin und zurück und das ist für mich am Tag ultra wichtig. Aber auch wenn etwas passiert, zu sagen, ich nehme mir jetzt die 10 Minuten und ich gehe raus an die frische Luft, weil ich das gerade brauche, anstatt den nächsten Patienten zu sehen. Da muss man sich auch oftmals einfach zu zwingen, so blöd sich das anhört. Und ist super wichtig und man zerrt da sehr, sehr von. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Mir geht es genauso. Also ich finde, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, was man eigentlich da gerade alles so erlebt. Und das machen wir im Büro ganz viel. Aber wir arbeiten ja auch in einem psychosozialen Team. Also wir haben ganz, ganz tolle Kolleginnen, mit denen wir dann auch sprechen können. Die Erzieherinnen, die auch immer da ein offenes Ohr haben. Aber auch auf Stationen. Wir sprechen ja auch mit euch Ärzten ganz viel. Ne? Nach dem Gespräch setzen wir uns ja oft hin und sagen, boah, das war aber richtig heftig jetzt gerade. Und dann redet man dann mal kurz, jetzt geht's mir ganz schön nah. Oder auch mal mit den Krankenschwestern, die auf Stationen sind, die auch ganz nah dran sind, wo man sich mal zurückzieht und mal kurz darüber spricht, was da eigentlich gerade passiert ist. Wichtig ist es, wie du sagst, ne, dass man das mit Leuten bespricht, die vielleicht auch in der Situation mit waren oder die das wissen, wie das sich anfühlt und so, weil was man natürlich oft nicht schafft oder auch gar nicht will, ist, dass die Freunde merken, wie belastet man ist und dann selber vielleicht dadurch belastet werden. Ne? Das ist dann ganz schwierig. Aber dass man sowas dann und mit in der Supervision bespricht, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ja eigentlich auch Pflicht, ne? Dass man das so bespricht. Und auch sind wir auch dem Patienten gegenüber ja schuldig. Ja. Also wenn wir jetzt aus einem ganz schwierigen Gespräch kommen und direkt ins nächste gehen würden und dann auf einmal vielleicht anfangen zu weinen, weil uns das andere noch total mitnimmt, das würde ja niemandem helfen. Und es ist wichtig, dass man da für sich guckt, okay, bin ich gerade ganz klar, kann ich das gut machen, ins nächste Gespräch gehen? Oder muss ich mich mal mit Caro nochmal kurz hinsetzen und der mal erzählen, was da gerade eigentlich abging? Also,
ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wir kriegen oftmals die Frage gestellt, oh Gott, wie könnt ihr denn in so einem Bereich denn nur arbeiten? Also ja, da ist Austausch immer wichtig und
sehr oft. Ja. Ich glaube, sobald Patienten oder Angehörige das reflektieren, in welch schlimmer Situation sie sind und einen damit konfrontieren und sich dann im weiteren Verlauf Gedanken darüber machen, okay, ich bin jetzt der eine, mit dem der Arzt oder der Psychologe diese Situation bespricht und der geht aber jetzt dann zum nächsten und bespricht mit dem wieder und mit dem nächsten. Dann stellt man sich unweigerlich die Frage, wie kann man das denn eigentlich ertragen? Ich habe jetzt gerade kurz vorher mit der Frage geliebäugelt. Jetzt stelle ich sie einfach. Die passt doch dazu.
Trau dich.
Ich trau mich nicht.
Du kannst auch danach 10 Minuten rausgehen an die Frische.
Das ist wichtig. Ja, vielleicht gehst du raus.
Oh. Soll ich mir die Ohren zuhalten?
Nee, du kannst sie beantworten.
Willst du dich über mich beschweren?
Nee, ich frag dich jetzt. Kann man den Job ein Leben lang machen, den wir machen? Oder den Caro und Tim machen?
Ich glaube, das ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann, weil es bestimmt Leute gibt, die das können und Leute gibt, die das nicht können. Und das
okay,
ist
ich spezifiziere die Frage. Kann man dabei gesund bleiben, sowohl körperlich als auch geistig und diesen Beruf 30, 35 oder mehr Jahre ausüben und dieses, ich spreche es jetzt mal aus, dieses Leid und Elend, das wir jeden Tag sehen, ertragen. Geht das? Oder probieren wir es gerade aus?
Also ich glaube, es geht. Was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, sind ja sehr, sehr negative Aspekte. Und wir haben
die
aber
uns
auch,
ja offensichtlich,
die es viel gibt,
dazu bringen, 1,5 Stunden darüber zu reden.
Genau, aber es gibt ja auch ganz viele schöne Dinge, gerade bei uns auf der Kinderonkologie, diese Lebenskraft, diesen Lebenswillen zu sehen, diesen Spaß mit den Kindern auch zu haben, das ist ja was einen total bereichert. Und ich glaube zum Beispiel, ich persönlich könnte zum Beispiel nicht 30 Jahre in der Psychiatrie arbeiten, wo ich immer wieder mit, wenn ich einen Depressiven behandelt habe, der Nächste kommt. Und da frage ich mich manchmal, wo ist da die, ich kenne es einfach auch nicht, aber wo ist da denn die Abwechslung? Mhm. Ne? Ist das nicht was viel belastender ist? Und natürlich haben wir von allen Dingen die Extremen. Wir haben Kinder, die sterben und wir haben Kinder, die sozusagen den zweiten Geburtstag bei uns feiern. Und das macht es aber auch total aus. Ne? Da, ich glaube, wenn bei uns nur schlimme Dinge passieren würden, dann wird es keiner von uns ein Jahr schaffen. Also dann würde, das merken wir auch, wenn manchmal gibt es ja Zeiten, wo wir merken, gerade die Woche oder 2 Wochen, die sind ganz, ganz furchtbar. Es passieren nur schreckliche Dinge. Ganz viele Leute bekommen Rezidiv, die wir total mögen. Dann leiden wir auch mit in dem Moment kurz. Aber dann merken wir auch wieder, es gibt auch wieder die Zeiten, wo ganz viele Leute bei uns die Glocke läuten. Und das ganz tolle Emotionen sind auf Stationen.
Erklär das mal kurz, die Glocke läuten, damit das
ja,
auch...
Genau. Ja, also wir haben bei uns auf der Station, wie was einige onkologische Stationen haben, eine Glocke hängen. Und die Kinder dürfen, wenn sie das letzte Mal eine Chemotherapie bei uns erhalten haben, diese Glocke läuten. Und das ist meistens ein relativ großes Event. Vor Corona war das auf jeden Fall so. Dass dann auch Angehörige mitkommen, die Eltern ganz, ganz stolz sind. Und
die ganze
auch,
Pflege, die ganze Ärzteschaft Spalier steht.
Genau. Und die Kinder ganz stolz dann über Station gehen und zeigen, ich habe es jetzt hier geschafft und die Glocke so kräftig läuten, dass die anderen Kinder aus dem Bett fallen und das auch merken und auch sehen, okay, hier geht's auch weiter. Und es gibt auch ganz, ganz viele Kinder, die das hier ganz toll schaffen. Und das ist, ich glaube, für mich ist das extrem wichtig, mitzubekommen, dass wie diese Glocke geläutet wird. Und ich glaube, deswegen kann ich das lange machen, ja.
Der Alltag in der, wenn man was mit Kindergesundheit macht, ob als Psychologe oder als Kinderarzt, ist ja gespickt mit so schönen Erlebnissen. Das macht ja irgendwie diesen oder diese Berufe auch aus. Ich glaube, dass das, jetzt werden mich andere Ärzteschaften irgendwie hassen, wenn ich das sage, aber ich bezichtige die so ein bisschen, dass es bei denen vielleicht nicht so oft vorkommt, dass sie sagen, ach, der Patient war ja niedlich, der hat das und das gemacht und hat die und die lustige Geschichte erzählt. Es ist natürlich, man muss natürlich Kinder irgendwie mögen, das ist, glaube ich, ein bisschen die Grundlage, sonst geht es nicht. Sonst kann man eben nicht diese Freude empfinden. Das ist, glaube ich, etwas, was uns ja alle vereint. Und ich denke auch, dass diese positiven Aspekte einen immer wieder so belohnen, dass man die Energie immer wieder auftanken kann für schwierige Zeiten. Aber ich bin immer wieder der Meinung, dass man vorsichtig sein muss mit solchen Aussagen, weil gerade wenn man noch nicht so lange dabei ist und ich würde sagen, lange dabei ist man meiner Meinung nach, wenn man das 10, 15, 20 Jahre gemacht hat, dass man das dann vielleicht erst später wirklich beurteilen kann. Und wir wissen, wie das ist, wenn man jung ist und neu irgendwo dabei ist, dann ist die Motivation riesig und die Kraft sehr groß und solche Reserven an Energie, die können sich auch über ganz lange Zeit, glaube ich, so ganz langsam erschöpfen. Und je nachdem, wie das so läuft, glaube ich, wird es den einen oder anderen dahinter lassen, dass er nach 20 Jahren sagt, nee, kann ich nicht mehr. Und der andere hat nach 20 Jahren immer noch Lust und kein Problem damit. Also deswegen, glaube ich, kann man die Frage nicht pauschal beantworten, aber jetzt auch individuell schwierig beantworten, weil man nicht weiß, was kommen wird.
Ja.
Du bist ja schon ein alter Hase.
Ja.
Du machst das jetzt 40 Jahre.
Ich bin sozusagen der älteste Hase.
40?
Also, ehrlich gesagt, ich bezweifle es, dass du gesund in diesem Beruf, sei es jetzt in eurem oder in unserem, da bis zur Rente durchmarschieren kannst, dass du wirklich ja eben gesund bleibst. Das heißt jetzt nicht, dass ein körperliches Gebrechen dazu kommt, aber ich glaube, um da seelisch gesund zu bleiben, muss man irgendwann mal auch damit aufhören. Das ist mein Eindruck. Ich bin jetzt weder über 20 Jahre noch erst 3 Jahre dabei. Ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich aufhören muss damit. Aber so, wenn ich in mich reinhorche, wenn ich andere Kollegen mir anschaue, dann glaube ich, hat das ein Ablaufdatum, wo man entweder besser die Handbremse zieht und auch mal es sind halt auch Schrecklichkeiten, mit denen wir vielleicht nicht Tag für Tag, aber fast schon Woche für Woche konfrontiert werden und da das Leben auch mal Leben sein lassen und was anderes zu machen. Das ist mein Gefühl, ohne dass ich sagen kann, das ist so. Es gibt sicher auch Leute, die das bis zur Rente machen und das gut machen und trotzdem ein intaktes Familienleben haben, gutes Verhältnis zu ihren Kindern haben, gutes Verhältnis zu ihrem Partner haben. Aber in der Regel, glaube ich, ist das zu viel. Aber das ist jetzt eine reine persönliche Meinung.
Ja, vor was man natürlich, oder ich jetzt auch Angst habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Caro, aber ist natürlich, dass man auch irgendwann anfängt abzustumpfen, ne? Dass man diese Schicksale vielleicht nicht mehr so sehr an sich ranlässt, weil man merkt, das berührt einen doch vielleicht sehr. Und dann muss man auch gucken, kann man die Familien noch so betreuen, wie sie es verdient haben. Und ich glaube, das ist aber in jedem Beruf so. Mhm. Ich glaube, es gibt kaum Berufe, sagen wir jetzt mal, wo man mit Menschen arbeitet, die man ein Leben lang von Anfang bis Ende so super motiviert kann. Und man sollte sich ja immer fragen, ist das noch, habe ich noch die Motivation, habe ich noch die Kraft, das so zu machen, wie es die Patienten verdient haben und wie ich es mir vorstelle, ne, wie es man, und das, natürlich gibt es dann immer neue Herausforderungen, die man suchen sollte, ne, bevor man immer wieder dieselbe Leier abspielt und irgendwie anfängt mit Floskeln zu arbeiten, was ja ganz furchtbar wäre, sondern dass man einfach sagt, okay, ich muss gucken, kann ich das, bin ich motiviert, kann ich alles den Patienten geben, was sie verdient haben, oder fange ich an, jetzt genervt zu sein vom Patienten, oder dann muss man die Notbremse ziehen oder sagen, okay, ich gehe in einen anderen Bereich, und dann gehst du in der Psychologie sozusagen ganz groß und in der Medizin ja auch, und sucht man sich eine andere Nische, die man vielleicht in dem Moment besser ausfüllen kann.
Verlangt natürlich ein hohes Maß an Selbstreflexion, um den Zeitpunkt auch zu erkennen dann und zu sagen, gut, jetzt ist einfach an der Zeit, ich bin entweder kurz vorm Burnout oder vorm, wenn du, so wie du es beschreibst, abstumpfst, einfach nicht mehr den Job so ausfüllst, wie du ihn eigentlich ausfüllen solltest, dann ist man ja auch irgendwie fehl am Platz. Ja. Dann geht man zwar jeden Tag um 8 Uhr dahin und macht seinen Stiefel, aber eigentlich ist man nicht mehr so für die Patienten da, wie man es eigentlich mal gewesen wäre.
Aber ich glaube, man kann den Beruf auch nur machen, das betrifft euch genau wie uns, wenn man da zu 100% Lust drauf hat. Ne? Wenn man da sich wirklich drauf einlässt. Und das heißt nicht, dass man sich aufopfert oder mehr macht, als man sollte, sondern einfach, man muss das wollen und man muss sich darauf einlassen. Und wenn man da irgendwann denkt und man morgens aufsteht und sagt, oh, ich möchte heute nicht hin, dann bleibt man vielleicht wirklich besser zu Hause an dem Tag, weil das natürlich ein Patient direkt merkt, wenn man da jetzt keine Lust drauf hat. Und das ist, ich glaube, wenn ich irgendwann merken sollte, mir macht mein Beruf keinen Spaß mehr oder ich habe keine Lust mehr dahin zu gehen, dann hoffe ich ja auch, dass meine Kollegin mir das sagt oder jemand anders. Und dann ist das auch ganz wichtig, dass man sich das anhört.
Ja, ja, ich finde es auch sehr wichtig und auch genau, kann mich da nur anschließen, das, was du auch sagst, dass es einfach das ist, worauf wir Lust haben und was Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch ganz ein Privileg, was man auch hat in seiner Arbeit. Also ja, und wenn man das nicht merkt, da auch ehrlich zu sich zu sein. Und auch da wieder finde ich den Austausch so wichtig, den Austausch mit anderen und ja, sich da vielleicht auch wieder auf einen neuen Stand zu bringen oder nochmal im Feld trotzdem nochmal neu orientieren.
Ja. Wenn man so als Psychologe, der mit Kindern arbeitet, in der Klinik die Schnauze irgendwann voll hat, was hat man noch für Möglichkeiten? Also was sind so Bereiche, jetzt, Florian lacht, so war das gar nicht gemeint, was sind so Bereiche, in die man wechseln könnte? Was könnte man tun?
Taxifahren.
Eisdiele aufmachen.
Du hast ja total viele Möglichkeiten. Du kannst ja, in Bildung gehen. Was total in ist und was ganz viele möchten in der Wirtschaft, ist natürlich Leute, die aus der Klinik kommen, die mal einen anderen Aspekt angehen. Zum Beispiel Unternehmensberatung gibt es auch ganz, ganz viele, die lange vorher in der Klinik gearbeitet haben, die diesen Hintergrund haben. Man kann anfangen und sagen, wir machen ganz viel Diagnostik, Testung ist was ganz viele ältere Kollegen vermehrt machen, wo es in den pädagogischen Bereich geht, in Schulbildung, alles.
Ja. Nicht zu vergessen die Forschung. Mhm. Also das ist, erinnert mich jetzt gerade wieder an mein Studium, ein sehr wichtiges Thema, dass man dort auch in die Forschung gehen kann. Also man kann auch sagen, all das, was ich jetzt in der Klinik mal so gesehen habe, möchte ich doch auch irgendwie gerne mal festlegen, testen, schauen, wie ist das, wie entwickelt sich das? Und ich war auf einer neurowissenschaftlichen Uni, also das geht in jede Richtung, sowohl klinisch als auch neurowissenschaftlich als auch arbeits- und organisationstechnisch.
Kann man mit geringerem Aufwand auch noch Lehrer werden? Psychologie und Philosophie oder so?
Habe ich noch nie gefragt. Toll vorbereitet.
Aber man kann natürlich gut in so Dozententätigkeiten gehen, in Pflegeschulen, ist das gern gesehen.
Coaching
ist ein großer Bereich. Also es gibt ganz viel, was man danach, du kannst Supervisor werden und andere Psychologen betreuen in Kliniken und sagen, ich habe das jahrelang gemacht und jetzt erzählt ihr mir mal ein bisschen was und da auch gut beraten. Also gibt's ganz viele Möglichkeiten, glaube ich. Die
Forensik fällt mir noch ein. Ja. Also die Jugendvollzugsanstalten oder eben auch Gefängnisse. Das
genau, wenn es in der Klinik also keinen Spaß mehr macht. Wenn man die JVA
den nächsten harten Bereich.
Also da gibt es unfassbar viel. Man kann in die Werbung gehen, man kann, also es ist, mag man gar nicht glauben, wie viel.
Eigentlich, wie viele mögliche
Kinderpsychologen gibt es bestimmt auch bei Ferrero oder so.
Bei Haribo habe ich auch gerade
gesehen. Ja, Werbung, die
vielleicht mache ich den Beruf doch nicht mein Leben lang.
Vielleicht machst du mal was Ordentliches.
Das klingt eine Werbung so, dass das Kind sich während die Werbung läuft zu Mama umdreht und sagt, ich will das haben. Ja. Da gibt es bestimmt auch Psychologen, die da mit im Boot sind, oder?
Höchstwahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich.
Jetzt will ich mal, dass ihr so richtig ehrlich seid und mal einen raushaut.
Endlich.
Jetzt überrasche ich euch ein bisschen.
Natürlich. Oh Gott.
Wir sitzen hier auch gerade so lustig. Die Ärzte auf der einen Seite, die Psychologen auf der anderen Seite. Und
ich werde auch geblendet.
Nein, ich finde es mal einfach mal interessant zu hören. Und ihr könnt wirklich alles rauslassen. Und das ist überhaupt nicht.
Hört auch keiner zu.
Danke. Yes.
Lass mich doch erstmal ausreden. Ihr seid ja häufig dabei, wenn wir zum Beispiel auf Visite gehen zu Patienten, wenn wir mit Patienten sprechen, manchmal auch, wenn wir die irgendwie untersuchen, kann das mal sein, dass ihr mit dabei seid. Was wären so, wenn ihr jetzt quasi per Zauberstab ihr uns verzaubern könntet, dass wir 2, 3 Dinge an dem, was wir Ärzte so machen im Alltag, wenn ihr die verändern könntet, dass wir besser werden.
Das ist eine Falle.
Dinge, die euch auffallen, wo ihr immer denkt, oh nee, jetzt hat der schon wieder das gesagt. Ja, jetzt hat er schon wieder das gemacht.
Ich habe direkt Wachs.
Was sind so Sachen, die ihr an uns gerne ändern würdet?
Ja, ich habe direkt was, ich muss es raushauen.
Ja, mach ruhig.
Also, was ich ganz schlimm finde und was leider wo ich mich selber oft nicht von freisprechen kann, ist aber, dass man manche Dinge einfach nicht aushält, die einfach mal so stehen lässt. Also ein Beispiel dafür, wenn ein Arzt eine schlechte Diagnose jemandem mitteilt, ihr beide natürlich nicht, aber dann kommt es ganz oft vor, dass man so lange auf diesen Patienten einspricht, bis das alles wieder gut ist. Ne? Also, und dem so lange irgendwas...
Und gar keine Möglichkeit zur Reaktion gibt, sondern darüber ja, spricht und
genau, oder den Patienten einfach mal in der Trauer lässt. Ne? Einfach mal sagt, okay, das ist einfach jetzt eine richtig doofe Diagnose. Fertig. Punkt. Und jetzt halte ich die Klappe. Sondern, was ja ganz oft passiert und wo wir dazu neigen insgesamt, ist ja, dass wir dann, ja, aber... Folgende Therapie, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Wir kriegen das hin. Ich bin da fest von überzeugt. Sie brauchen gar nicht so traurig zu sein. Und so lange...
Hast du mich gerade nach?
Ja, das ist Nipas, das ist meine Nipas-Stimme. Und so lange den Patienten so einzureden, bis man danach wieder gut gelaunt aus diesem... Was ist natürlich übertrieben ist, das wird es nicht geben. Aber ne, dass man einfach mal sagt, ich halte das jetzt mal mit aus und ich bin jetzt einfach mal still. Und ich bin... Diese Negativ, das darf jetzt einfach mal sein. Und... Einfach mal zu sagen, wir gönnen dem Patienten auch mal, dass er traurig ist. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und was in der Klinik leider, finde ich, häufig so richtig zerredet wird. Und wo man dann denkt, so, wo man eigentlich dann sagt, so Arzt, geh jetzt bitte. Und ich bleib jetzt mal hier und halt das jetzt mal mit aus, wenn du es nicht kannst. Das.
Ja.
Ich möchte nicht gefeuert werden. Das ist nicht in unserer Klinik.
Das liegt nicht in unserer Macht. Ja. Mach dir keine Sorgen. Nein, ich finde das wertvoll, so Dinge auch mal zu hören, um einfach sich selber zu verbessern, weil man häufig selber in so einem Tunnelblick ist und gar nicht, auch oft die Zeit gar nicht hat, sich selber zu reflektieren. Wie du eben gesagt hast, manchmal kommt man aus einem Gespräch raus und geht ins nächste und es geht dann so zack, 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 dass man gar keine Möglichkeit hat, zwischendurch mal durchzuatmen und zu überlegen, habe ich das gerade gut gemacht, habe ich das schlecht gemacht? Wir geben uns ja gegenseitig bei der Arbeit ganz selten Feedback auf. Also ich versuche da immer selber drauf zu achten, dass wenn ich mit jemandem zusammen irgendwas mache und merke, der hat das total gut gemacht, dass ich dem das versuche dann auch zum Beispiel zu sagen. Einfach um sowas zurückzumelden. Oder aber auch, wenn ich finde, das hätte man besser machen können, da rutscht man häufig in so eine Schiene, dass man vielleicht irgendwie klugscheißerisch rüberkommt. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man so Aspekte sagt. Ich freue mich immer, wenn man das mir gegenüber macht, weil ich gerne versuchen möchte, mich in gewissen Dingen zu verbessern. Und häufig ist einem das überhaupt gar nicht bewusst.
Ich habe auch noch was. Ich habe auch noch was.
Schieß los. Gib mir alles hier. Ich bin die Zielscheibe. Schieß auf mich los. Kein Problem.
Also es erinnert mich so ein bisschen daran, was Tim vorhin erzählt hat, auf den Patienten einzugehen. Ja, wenn es ein Kind ist, sich auch einfach mal auf die Ebene des Kindes zu befinden, auch von der Höhe. Also wenn es wirklich ein kleines Kind ist, auch mal in die Knie zu gehen und da Augenkontakt auf gleicher Ebene zu schaffen und nicht von oben herab zu schauen und das Kind auch als erstes anzusprechen oder ja, wenn es größere Kinder sind, dass man sagt, hey Mensch, du bist doch schon groß, du ne, schaffst das doch schon.
Ich weiß, du hast einmal mit mir geschimpft, deswegen, das fällt mir gerade ein, da habe ich zu einer Jugendlichen gesagt, du bist doch kein Kind mehr.
Ja.
Da habe ich von dir Ärger gekriegt, das weiß ich noch und seitdem habe ich das, glaube ich, auch nicht mehr gesagt. Das hat
er wollte die Rückmeldung.
In der Tat habe ich da auch gerade noch drüber nachgedacht, ja. Aber es sind so die feinen Nuancen, worauf man, die unheimlich wichtig sind. Also Sachen auch positiv zu beschreiben, das Wort nicht einfach mal nicht zu benutzen. Also nicht zu sagen, hör, ich spring jetzt nicht auf das Bett, sondern bleib hier unten auf dem Boden, bitte. Also das sind so die ganz kleinen Sachen, die man sprachlich auch so gut hinbekommt, dass den Gegenüber besser zu erreichen und das Verständliche auszudrücken. Ja, also dieses positive Framing, positiven Ausdruck dazu geben.
Ich glaube, was ganz häufig auf der Strecke bleibt, ist einfach das Einfühlungsvermögen und das, so wie du sagst, das, du hast das jetzt beschrieben, als das auf eine Ebene begeben, ob das jetzt der 6-jährige Junge ist, zu dem ich mich auf den Boden knie oder ob das die Mutter ist, der ich in entsprechenden Worten erzähle, was eigentlich gerade mit ihrem Kind los ist, dieses auf die richtige Höhe bringen, egal ob es körperlich oder geistig oder seelisch oder sonst irgendwas ist. Ich glaube, das ist ganz häufig ein Punkt, der nicht so richtig gut läuft.
Das ist, habe ich auch eben gesagt, etwas, was bei Ärzten ganz wenig trainiert wird. Das kommt gerade, das ist ganz neu, aber man hat trotzdem das Gefühl, im OP benutzt man irgendwie die feinsten, schärfsten Skalpelle und beim Gespräch gibt's nur die grobe, dicke Keule und sonst nichts. Mhm. Und
die Kinderstube fast. Also man lernt ja die Gesprächsführung auch gar nicht als Arzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile im Studium so ist, aber da, so wie du mit deinen Patienten umgehst, ist das, wie du es eigentlich mehr oder weniger zu Hause oder wann auch immer gelernt hast. Und das ist halt öfters nicht das Gelbe vom Ei.
Ich erinnere mich noch, wo ich euch mal erzählt habe, dass ich einen Vortrag über das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun gehalten
auf
habe.
Auf der Weihnachtsfeier.
Und von meinen ärztlichen Kollegen angeschaut wurde, wie so ein, wie so ein Zauberer, der jetzt hier einen Trick vorführt, weil sie alle gedacht haben, so, was ist das denn jetzt? Womit kommt der denn jetzt um die Ecke? Und ich euch das erzählt habe und ihr so, damit haben die uns das ganze Studium schon gelangweilt. Das war so Basics, erstes Semester. Und vor den Ärzten habe ich gefragt, wer kennt das? Das hat keiner aufgezeigt. Und das zeigt einfach, wie krass different das ist. Natürlich ist es vielleicht wichtiger, ein bisschen mehr Gewicht in einem Studium als Psychologe reinzulegen als in einem Medizinstudium. Aber ich glaube, die Diskrepanz, wie viel Unterschied gemacht wird in diesen Bildungswegen, ist wahrscheinlich viel zu groß, weil wir im Endeffekt alle zusammen da stehen und mit denen reden.
Aber was ich sagen muss, ist, dass wir ja auch oft nach dem Gespräch uns dann treffen, ne, und dann auch öfter sagen, boah, das hat der Arzt aber richtig gut gemacht, als zu sagen, das ging ja überhaupt nicht. Ja. Sondern wir sagen ganz oft, boah, das hat den Eltern richtig gut getan, die haben sich gerade super viel Zeit genommen, die haben es gerade richtig schön erklärt und wir auch dieses Feedback von den Eltern ganz oft bekommen. Also der Dr. Barbo hat sich gerade super viel Zeit genommen, hat das gut erklärt, und wenn ich dann frage, haben sie denn auch irgendwelche Fragen? Nee, war total gut so. Und ich glaube, dass man da auch irgendwie reinkommen muss. Und ich habe das Gefühl, dass das einen immer höheren Stellenwert auch einnimmt im Moment, auch gerade bei den Ärzten. Und dass sich da viele auch bei uns auch nochmal Rücksprache halten und uns auch fragen, kannst du mal mit ins Gespräch kommen? Und nach dem Gespräch uns auch fragen, wie fandest du es? Ne? Und ich ganz oft sagen muss, das war super. Also das wird schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Es gibt natürlich immer wieder Momente, wo man sagt, boah, das ging jetzt nicht, aber ich glaube, das wird es bei uns auch geben, wenn da jemand mit sitzt bei uns und sagt, das hat der Germann doch jetzt gemacht. Das hat man ja immer, dass man vielleicht im Moment nicht die Zeit hat oder nicht den Blick da drauf, aber meistens wird es schon sehr eingehalten.
Das ist ja manchmal wie so ein Hindernislauf, finde ich. Und dann bleibt man manchmal an so einem Hindernis hängen und fällt voll auf die Fresse.
Ja,
muss man halt irgendwie gucken, dass man das dann wieder auffängt. Ne?
Ja. Ich glaube, was mir noch zum Thema Visite einfällt, ich hatte da mal ganz interessanten Artikel gelesen. Es reicht schon in der Visite, wenn da 10 Leute meinetwegen stehen, wenn sich nur einer hinkniet, wenn sich nur einer, weil die meisten Patienten sitzen ja im Bett und alle stehen irgendwie so ein bisschen drumherum, es reicht wirklich, wenn einer sich hinkniet. Es gibt einfach ein besseres Gefühl, Kommunikation. Ich fand das sehr interessant und sehr eindrücklich, auch dass das eben wieder die Kleinigkeiten so ausreichen und auch immens wichtig sind.
Wichtig für alle unsere zuhörenden Medizinstudenten. Die können sich das gleich schon ins schwarze Büchlein schreiben, wenn sie mal in der Kinderklinik sind. Visite, einfach mal hinknien.
Auch gern bei Erwachsenen.
Super. Ich glaube, die finden das auch toll.
Statt anstelle des Chefarztes hinknien.
Genau. Stell dir mal vor, der Chefarzt würde sich immer hinknien beim Kind.
Ja, das geht wahrscheinlich meistens aufgrund des Alters nicht mehr.
Morgen keiner mehr.
das ist ja alles anonym hier.
Der kniet noch beim ersten Patienten, der kommt nicht mehr hoch.
Oh je.
Naja.
Aber ich glaube, was auch, wenn du jetzt gerade die Medizinstudenten ansprichst, was ganz wichtig ist, dass man da einfach seinen Weg findet und auch mit der Zeit daran auch wächst und auch merkt, wie kann ich solche Diagnosen vielleicht ganz gut rüberbringen, was muss ich sagen und was darf ich nicht sagen und das auch mal mitbekommt so. Und sich da aber auch nicht entmutigen lässt von älteren Kollegen, die sagen, ja, jetzt reiß dich mal zusammen, sei mal professionell. Und ja. Oft wird ja Professionalität mit kalt sein verwechselt. Also wenn man kalt ist, ist man professionell und lässt da nichts an sich ran. Ne? Und ich finde es sehr professionell, wenn ein Arzt auch mal Gefühle zeigt und auch mal vielleicht die Stimme ein bisschen komisch wird, wenn man eine ziemlich heftige Diagnose mitteilt, vielleicht auch wenn ein Kind sterben muss, dass da nicht jetzt nicht der Arzt reinkommt und sagt, so ist es, tschüss, sondern auch zeigt, ne, das geht mir gerade vielleicht auch nah. Und das merken wir bei den Eltern, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass die Ärzte einfach keine Maschinen sind und das auch zeigen dürfen.
Und ich glaube, das ist ein bisschen wie ein Boomerang, der zurückkehrt zum Arzt oder zu der Person selber, die Gespräche führt, weil ich auch so schon Studien gesehen habe, die zeigen, dass zum Beispiel die Ärzte, deren Patienten oder Patientenfamilien die Kommunikation als positiv beschreiben, selber eher glücklicher im Beruf sind als diejenigen, die deren Patienten das als unglücklich bezeichnen. Also so sekundär, man merkt es ja auch immer wieder selbst, gerade es gibt halt einfach Patienten oder Familien, zu denen man einfach einen super Draht hat und man merkt richtig, wie man da mit Freude reingeht. Und ich denke, das kann man aber auch selber kontrollieren, indem man sich bemüht, ich habe das mal, ein Dozent hat das mal wie so ein Radio verglichen, dass man so ein bisschen die Frequenz einstellen muss von dem, der gegenüber sitzt. Man kann nicht mit jedem auf die gleiche Art und Weise sprechen. Man muss die Frequenz irgendwie treffen und wenn man gut ist im Kommunizieren, dann hat man es einfach drauf, viele Frequenzen einzustellen und dann ist man, glaube ich, einfach viel glücklicher mit der Gesamtsituation. Also das ist super wichtig und ich finde super, dass du hier die gerade den Medizinstudenten, die hier doch auch reichlich zuhören, wie wir gehört haben, ermahnt hast, da auch mit drauf zu achten. Aber ich glaube, das kann man auf alle Bereiche beziehen. Ob man jetzt im medizinischen Sektor oder in der Wirtschaft arbeitet, gute Kommunikation ist einfach super wichtig. Aber das ist jetzt so ein Hyperfass, was man jetzt hier wieder aufmacht. Ne?
Ja, aber was auch wichtig ist, ist, dass man sich einfach nicht verstellt. Ne? Also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der einfach nicht viel redet, und dann bringt es auch nichts, wenn ich mich vor dem Patienten jetzt dazu zwinge, das kriegt er ja auch mit. Ne, genauso wenn ich jetzt im Moment was ganz anderes fühle, dann ist es einfach wichtig, das ein bisschen zu zeigen. Ne? Also sich zu verstellen ist immer, glaube ich, super schwierig.
Ja, keep it real.
Ja.
Jetzt überlege ich gerade, ob uns wohl mehr Medizinstudenten zuhören oder mehr Chefärzte.
Hoffentlich ersteres.
Es haben bestimmt so einige Chefärzte schon einen Poster von uns aufgehängt.
Die Chefärzte werden es zumindest nicht zugeben oder ähnlich wie Studenten schreiben, das hat mich interessiert, das wusste ich noch nicht. Das werden die wahrscheinlich nicht.
Nicht? Dann kann ich jetzt ja gehen.
Ich hätte noch eine Frage, so jetzt so ganz allgemein als Psychologe. Es wird ja immer wieder dem Psychologen vorgeworfen.
Ich weiß, was kommt. Zeig.
Dass sie alles analysieren, was um sie herum ist. Nee, dass sie,
immer
ich wollte sagen, dass sie besonders gut aussehen.
Also das,
Das stimmt natürlich. Nee, ich wollte sagen, dass sie viel analysieren und auch zu Hause so diesen analytischen Modus und vielleicht auch dieses therapeutische Sprechen, dass man das schwierig abschalten kann und man dann immer wieder da so vielleicht in so ein berufliches Muster verfällt und sich dann vielleicht mal erwischt, wie man hier gerade so, sich schon die Notizen machen möchte, oder ist das nur ein Gerücht?
Ich mache mir ständig Notizen. Auch gerade.
Was meinst du damit? Wie fühlst du dich damit, Nikos, wenn du die Frage stellst?
Erzähl doch mal.
Das stimmt 0%, würde ich wirklich so sagen. Also bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. 0%. Und ich achte da auch ganz bewusst drauf, dass ich es nicht mache. Und ich hoffe, ich werde es niemals machen. Und ich hoffe, alle meine Freunde.
Sag Bescheid.
Ja, genau. Alle meine Freunde sollen mir bitte Bescheid sagen, wenn ich jemals damit anfange. Ich finde das ganz schrecklich. Weil das habe ich ja eben einfach schon mal gesagt. Ne? Ein Gespräch, was ich mit meinen Freunden führe, ist ein ganz anderes Gespräch, als ich das professionell als Psychologe führe. Weil mehr mit Freunden, da möchte ich ja auch mal was loswerden. Ne? Mhm. Ich will ja auch mal, und da sage ich ja nicht, ah, das ist ja interessant, erzähl mal. Das mache ich auch nicht in der Klinik, aber ganz wichtig, dass man, also für mich ist das ganz wichtig, dass ich das nicht mache. Und das wäre, glaube ich, ganz furchtbar. Ich glaube, dann würde man auch verrückt werden, wenn man jeden anfangen würde zu durchschauen, zu wollen. Das geht auch gar nicht. Derjenige muss sich ja auch drauf einlassen wollen. Ne? Ja. Also wir können keine Gedanken lesen. Nipras, ich weiß, was du denkst.
Ja, ich finde es auch. Also nur weil man es irgendwie in der Uni lernt, wie man Gespräche führt, heißt das nicht, dass ich das in meinem Freundeskreis mit meinen Eltern oder mit sonstjenigen, man will ja auch mal Feierabend haben. Ne? Also man kommt nach Hause und man ist auch mal froh, die Tür hinter sich zumachen zu können. Und da jetzt nicht großartig drüber nachzudenken, wie ich mich jetzt gerade ausdrücke oder was ich gerade, da möchte ich mich locker unterhalten und nee.
Ist ja auch furchtbar anstrengend, ne? Ja. Diese Gespräche sind ganz, ganz anstrengend, die wir in der Klinik führen. Und ich glaube, wenn wir das abends noch machen würden, so dann, also eher, wobei ich mich ertappe, ist, dass man eigentlich nicht mehr so viel reden will. Ne? Dass man einfach irgendwann auch sagt, eigentlich möchte ich gerade ein Buch lesen oder ein bisschen Musik hören. Ich möchte nicht noch mehr reden. Ich habe den ganzen Tag zugehört und gesprochen. Und ich möchte jetzt einfach mal was ganz anderes machen. Ne? Ich möchte Sport machen. Das ist auch ganz wichtig. Einfach mal so was abzulenken. Und wenn man dann anfängt, nochmal zu analysieren, oh Gott, wird es schwierig.
Aber es ist auch individuell. Also ich würde das nicht so verallgemeinern. Aber doch größtenteils ist es eigentlich schon, dass man es eher nicht macht und abschaltet und
mir brennt noch eine Frage unter den Fingernägeln. Die ist jetzt ganz weg von der Onkologie und so. Kinder. Ne? Wir reden ja über Kinder. Ne? Gibt's ein Alter, wo ihr sagt, ab diesem Alter ist es gerechtfertigt, dass das Kind einen Therapeuten braucht? In meinem, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen provokativ, ich glaube, ganz viele Kinder und vor allem bis zu einem gewissen Alter, ohne dass ich für mich jetzt festgelegt habe, welches Alter, ganz viele Kinder, wo man sagt, ja, der muss zum Psychologen oder die muss zum Therapeuten, müssen eigentlich die Eltern zum Therapeuten oder zumindest die Familie. Aber, also erste Frage, seht ihr das genauso? Zweite Frage, wenn ja, ab wann macht es denn Sinn, ein Kind aber wirklich zum Psychologen zu schicken? Was ist euer Gefühl, ohne dass ihr jetzt Schulpsychologe seid, der Tag für Tag die 6- bis 18-Jährigen da durch die Mangel nimmt und da ein ganz klares Bild vielleicht hat. Aber jetzt, wenn ihr so die 6-Jährigen, 8-Jährigen, 10-Jährigen, 12-Jährigen, was ist da euer Gefühl, wo ihr sagt, okay, da könnte wirklich psychisch ein etwas dahinter liegen, was man wirklich von einem Profi bei dem Kind selbst jetzt angehen muss?
Ja gut, es gibt...
Abgesehen von irgendeiner schweren traumatischen Belastungsstörung, genau, dass das Kind am Balkan im Krieg war und gesehen hat, wie der Onkel erschossen worden ist. Klar, das muss man auch bei einem 6-Jährigen. Aber jetzt so vom Verhalten her, bei Auffälligkeiten oder so.
Also ich glaube, wichtig ist natürlich eine Grundvoraussetzung, ist, dass das Kind sich irgendwie ausdrücken kann. Also kommt ein bisschen auf die Therapie an, aber die meisten Therapien sind einfach verbal. Das ist unser Handwerk, dass wir sprechen mit den Kindern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gibt es auch Unterschiede, aber und was man auch sagen muss, ist natürlich, es muss ja auch bei dem Kind ein gewisser Leidensdruck da sein. Ne? Also es bringt ja niemanden, das ist ja insgesamt so, in eine Therapie zu boxen, weil ich denke, der bräuchte das. Und derjenige hat das aber gar nicht im Gefühl, dass er das braucht und möchte da gar nicht dran arbeiten. Eine Therapie kann man niemandem überstülpen und sagen, das ist jetzt deins, wir machen das jetzt mal mit dir. Da muss man sich drauf einlassen und da muss sich auch ein Kind drauf einlassen. Ne, wenn jetzt ein Kind in der Schule leidet, weil es nicht konzentrieren kann, dann macht es Sinn, dann einen Psychologen aufzusuchen, sich Hilfe zu suchen. Wenn ein Kind eine Angststörung entwickelt vor Dingen, wo man denkt, ja, das ist aber schwierig für das Kind, ne, das leidet da sehr drunter. Dann macht es Sinn, mit dem Kind gemeinsam dahin zu gehen und das auch zu sagen, ne, da möchtest du da nicht mit uns hin, hast du nicht, wollen wir das mal angehen, die ganze Geschichte. Aber das ist ja genau.
Auch schon bei einem 8-Jährigen, ja, total. Bei einem 6-Jährigen.
Klar, Genau, das ist dann unterschiedlich, wie man das dann macht, aber macht ja auch Sinn, Sachen frühzeitig, wenn jetzt ein Sechsjähriger anfängt mit einer Angststörung, warum soll ich warten, bis es 12 ist und dann ganz lange darunter gelitten hat? Das ist ja, wird ja nur schlimmer in dem Fall, ne? Und dann macht es einfach Sinn, die Sachen frühzeitig anzugehen und sich einen ganz geeigneten Kinder- und Jugendtherapeuten zu suchen, der das auch auf eine ganz sensible Art machen kann. Und das anzugehen, klar, da gibt's keine Altersunterschiede. Aber wichtig ist einfach, dass man bereit ist dafür. Ne? Und das ist ja wie mit jeder Therapie. Wenn man bereit ist, dann bringt es auch was.
Ne? Ja, siehst du auch so, Caro.
Ja, sich im Großen und Ganzen.
Das wäre mir wichtig.
Sich im Großen und Ganzen auch so. Also das Kind muss natürlich ein Verständnis von dem Selbst haben. Ja, also dass es sich selbst und auch andere Leute eben einfach gibt. Und genau, und ja, man macht auch viel über Spiel und Rollenspiele und ja, sonstige therapeutische Tools gibt's da eben auch für jüngere Kinder, aber ich würde es da auch niemals an dem Alter jetzt festmachen. Ab da, an dem Alter kann man da auf jeden Fall.
Ich glaube, je jünger das Alter ist, desto eher landet man an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal Mama und Papa dazu holen und die Sache von der Warte aufarbeiten. Ich glaube, das ist vielleicht bei einem 12-Jährigen, der jetzt seine Mitschüler pausenlos verprügelt, ist wahrscheinlich auch irgendwo da gelagert. Aber jetzt bei einem 7-Jährigen, der, was weiß ich, was los ist, ist wahrscheinlich eher noch die ganzheitliche, im Sinne von familiäre Behandlung des Problems dann angezeigt. Das war so der Hintergrund.
Ja, das kommt, glaube ich, auch super drauf an. Ne? Kann ja eine hormonelle Störung genauso gut sein, die man dann herausfinden muss. Stimmt, es gibt ja viele verschiedene Aspekte. Aber was jeder, glaube ich, jeder Kinder- und Jugendtherapeut macht, ist auch ein Elterngespräch, ne? Und zu sehen, was ist da eigentlich gerade im Elternhaus los. Und wenn da was auffällig ist, dass man dann natürlich auch die Eltern einbestellt und sagt, so, sie sind eigentlich eher der Auslöser für die ganze Problematik, die ihr Kind zeigt. Ja. Wir müssen komplett arbeiten. Aber das ist, glaube ich, so unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, die kleinen Kinder, die können ja nicht dafür, also das müssen ja die Eltern sein. Aber das kann in jedem Alter, können das die Eltern sein. Es kann auch sein, dass sich bei einem 16-Jährigen was manifestiert, was in der Kindheit war. Und wo man dann sagt, okay, da waren es doch die Eltern. Also es ist total unterschiedlich.
Ja. Einverstanden.
Gott sei Dank.
Super spannend. Ich will jetzt mal so langsam euch bremsen, ihr Lieben.
Langsam.
Können wir noch kurz.
Fand diese Folge oder diese Folgen, ich denke, wir teilen das auf zwei Folgen auf, weil das einfach auch sehr viel Inhalt war, sehr fruchtbar, und ich finde, wir haben super interessante Sachen besprochen, und ich finde es super toll, dass ihr das auch zu zweit machen könnt in der Klinik. Ich glaube, ich habe jetzt so durch das Gespräch auch rausgehört, dass es, glaube ich, viel, viel besser ist und viel schöner ist, dass ihr es als Team diesen Job machen könnt. Ich glaube, es gibt in vielen Kliniken auch Psychologen, die das alleine meistern müssen, weil einfach die Teams kleiner sind, weil einfach vielleicht Geld fehlt, um zwei Psychologen anzustellen. Manchmal ist das einfach leider so. Oder natürlich gibt es ja auch welche, die niedergelassen sind und dann auf eigene Faust arbeiten. Und ich glaube, gerade wenn wir Florians Aspekt aufgreifen mit der eigenen Gesundheit, ist es, glaube ich, sehr gut, wenn man im Team arbeitet, weil man dann die Dinge vielleicht auch einfach besser verpacken kann. Und ich freue mich voll, dass wir das darüber mal gesprochen haben. Und ich glaube, das wird auch unsere zukünftige Zusammenarbeit noch umso mehr verbessern, dass wir heute einmal das auch mal so beleuchtet haben.
Ja, ihr beiden kniet jetzt auf jeden Fall in den Menschen.
Ich knie jetzt immer, wenn ich gucke jetzt immer, ob ihr in der Nähe seid. Und,
auf jeden Fall. Also vielleicht jetzt nicht in jedem
Fall. Ich erinnere dich.
Das ist schon ein ganz wichtiger Gedanke.
Das ist gut.
Ich würde ja sagen, dass ich das manchmal schon.
Du machst das schon.
Ich passe schon manchmal drauf auf. Ich finde das auch, dieses von oben herab ist mir schon auch aufgefallen, dass das doof ist. Und ich finde das schön, das durchzuziehen. Und ich werde mir viele von euren Tipps auch zu Herzen nehmen und scheue mich nicht, mich eurer Kritik auszusetzen. Deswegen auch abseits dieses Podcasts freue ich mich, wenn wir da immer wieder mal reflektieren, was gut und schlecht gelaufen ist. Und ja, hat es euch Spaß gemacht, hier mal so vor dem Mikrofon zu sprechen? Jetzt mal noch so als Resümee.
Das ist aber eine Fangfrage.
Ja, ich wollte gerade sagen. Das
ist, also es ist eine interessante Erfahrung und also mein Herz pochte am Anfang schon extrem. Jetzt mittlerweile groovt man sich so ein. Ich ja. finde es super cool. Wirklich. Können wir gerne jeden Tag nein. Aber häufiger mal machen.
Ja, ich fand das auch gut. Ich finde das auch wichtig, auch mal Dinge von euch zu hören. Und natürlich macht es auch Spaß, mal ein paar Dinge weiterzugeben und auch zu hoffen, dass das vielleicht bei einigen ankommt. Also mir hat das super Spaß gemacht. Mhm. Ja.
Super.
Cool. Und ich glaube, wir haben jetzt heute sehr allgemein gesprochen. Mhm. Einerseits über das Berufsbild, andererseits über auch sehr allgemein über euren Einsatzbereich. Ich glaube, da sind ganz viele Themen, die es wert sind, dass man nochmal einen genaueren Blick drauf wirft. Von unserer Seite her können wir das gerne ganz, ganz bald wieder machen. Vielleicht ein bisschen spezifischer, vielleicht ein bisschen abgegrenzter, was einzelne Krankheitsbilder oder Facetten angeht. Hat mir auch total Spaß gemacht. Ich glaube, es ist auch total interessant für die Hörerschaft und
von vielleicht dreht ihr den Spieß ja mal um.
Und interviewen euch?
Befragt uns einfach. Könnt uns löchern.
Mal die Idee.
Die Verhörlampe umdrehen und uns ins Gesicht leuchten.
Das sind Psychologen. Ja. Das, Vorsicht.
Du merkst, ich setze mich gerne den Gefahren aus.
Ja. Sagt er noch.
Sagt er noch und kniete nieder. Nein, sehr schön. Ich freue mich, wenn es von der Hörerschaft Fragen noch gibt oder Anregungen oder Ideen, was man in die Richtung noch besprechen könnte. Freuen wir uns sehr über Feedback. Ihr könnt uns gerne rückmelden, ob da noch Aspekte offen geblieben sind. Mit Sicherheit ist da noch so einiges, vor allem wenn es um spezifischere Fragen geht, die da draußen Fragen, die da draußen noch beantwortet werden sollten. Ansonsten denke ich, machen wir heute den Sack dann zu. Und ich würde mich, wie ihr jetzt schon angedeutet habt, freuen, wenn das nicht die letzte Folge in der Konstellation war. Am Schluss, Florian lacht da immer wieder drüber, mache ich immer Werbung nochmal in eigener Sache und ermutige hier jeden, der zugehört hat und das hier für gut befunden hat, das weiterzuleiten an jeden, der einem einfällt, der hiervon profitieren könnte, ob es Eltern sind oder andere Menschen in eurer Umgebung, die mit Kinder oder Kindergesundheit etwas am Hut haben. Ihr könnt uns auch super unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel eine gute Bewertung bei iTunes da lasst oder uns auch auf unseren sozialen Kanälen, ob es Facebook, Instagram ist, besucht, ein Like da lasst und uns einfach mal so ein bisschen featured. Das ist etwas, was uns sehr freut.
Unbedingt.
Ja, Florian, immer wieder reich an Worten, wenn es ums Thema Selbstbeweihräucherung geht. Ja,
Angst, aber auch
Angst. Meine Stärke.
Auch das ist wichtig und eine Empfehlung von euch an andere, die uns noch nicht kennen, das ist einfach das Beste, was es gibt für uns und so kann auch die Intention, die wir haben, nämlich Aufklärungsarbeit zu leisten, immer besser erfüllt werden. Ne, Florian?
Unbedingt. Jetzt waren es 2 Stunden, jetzt sind schon 3 Stunden. Aber sprich nur weiter.
Du weißt, ich werde nie müde. Ich glaube, das motiviert mich auch jedes Mal, dass ich noch länger Werbung mache.
Ja, mach das. Kann uns nur zugutekommen. Du läufst bei mir offene Türen ein. Insofern Hast du da freies Geleit?
Ja, so wie ihr beiden, Tim und Caro, seht ihr, wir harmonieren auch total
super. Merkt das. Ne? Die Vibes, es knistert hier.
Ja, es knistert richtig. Und da wir uns heute auch ein Mikrofon geteilt haben, sind wir uns besonders nah. Aber
mit Mundschutz.
Wahrscheinlich. Ja, natürlich unter Sicherheitsmaßnahmen. Nein, wir verabschieden uns dann für heute, wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns, bald wieder in euren Ohren zu sein mit der nächsten Folge.
Danke, Caro. Danke, Tim.
Danke an euch.
Ganz lieben Dank.
Macht's gut und wir sehen uns ja ganz schön bald wieder bei der Arbeit. Bis dann, macht's gut.
Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao.